Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Gil.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und wir haben nochmal eine neue Folge mitgebracht.
Ja, wir sind mit neuen Themen aus dem Urlaub zurückgekehrt.
Genau, ja. Es war eine Idee von einem Hörer, ob wir nicht darüber mal eine Folge machen können. Willst du verraten, worum es geht?
Es geht darum, was machen Ärzte, wenn sie selber krank sind?
Mein Opa
das
damals,
kommt einfach nie vor.
Nein, genau. Das war, mein Opa meinte, die Patienten wollen nicht hören, dass Ärzte auch krank sind. Mein Opa war ja auch Arzt und deshalb, und da ist auch was dran. Die wollen nicht hören, dass der Arzt selbst Probleme hat.
Ja, weil dann kriegen die Angst. Dann könnte es ja sein, dass der Arzt dann auf einmal plötzlich nicht da ist oder auch länger nicht da ist.
Genau.
Was meinst du, wie viele mich schon gefragt haben, wie das denn bei mir mit den Kindern aussieht? Ob ich denn irgendwann mal erwartbar nicht da wäre?
Ja, das ist, und dann vielleicht für längere Zeit nicht da bist, ne?
Mhm, genau, ja. Dazu können wir auch mal eine Folge machen mit der Schwangerschaft. Ist ja auch gerade für Frauen, ja, die sich niederlassen, ist das ja ein mega wichtiges Thema. Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen.
Hau raus.
Als ich nach einer Stelle gesucht habe und auch gesucht habe nach einer Praxis, in der ich mich niederlassen kann, waren die Bewerbungsgespräche schon auch sehr darauf zentriert, wie das denn so mit der Familienplanung aussehen würde.
Obwohl das ja gar nicht erlaubt wäre, ne?
Oder ist? Natürlich ist es nicht.
Ja, deshalb machen sich viele Frauen erst selbstständig oder lassen sich nieder, wenn sie älter sind. Wenn sie schon Kinder haben,
wenn das alles schon erledigt ist.
Eine andere Anekdote in dem Bereich, jetzt streifen wir ein bisschen ab, aber die ist lustig. Während der Weiterbildung in den Niederlanden hat man so ein Speed-Dating mit potenziellen Mentoren und Ausbildern. Mhm. Und da war einer, so ein klassischer, jetzt komme ich in die Vorteile, klassischer alter weißer Mann, der hat alle gefragt, wie es denn mit der Kinderplanung ist. Und die meisten Frauen in Niederlanden kriegen während der Weiterbildung ihre Kinder, weil es einfach sehr gut abgesichert ist, du bist dann fest angestellt. Und die Zeit wird einfach hinten dran gehangen. Also es ist echt richtig praktisch, in den Niederlanden während der Weiterbildung schwanger zu werden. Und er hat sich letztendlich für den Mann entschieden. Und
Wunder.
Der Mann meinte dann, genau, oh Wunder. Und der Mann war letztendlich der Einzige in dieser Gruppe, in diesem Kohort, der Vater geworden ist und seine Elternzeit genommen hat.
Das ist ja auch
das haben alle so gefeiert.
Das ist ja auch sowas, was immer angeführt wird. Ne? Warum werden Männer das denn nicht gefragt in Bewerbungsgesprächen?
Ja.
Weil immer noch so ein bisschen dieser Gedankengang bei den Leuten im Kopf sitzt. Die fallen nicht aus, aber die gehen auch in Elternzeit. Und die würden vielleicht auch gerne länger mit dem Kind verbringen, mehr Zeit als sonst. Aber was man halt nicht aus der Welt reden kann, ist, wenn eine Frau schwanger ist, dann darf die gerade im medizinischen Bereich erstmal sehr viele Dinge nicht mehr machen oder es ist zumindest nicht empfohlen. Und das fällt natürlich beim Mann nicht so, weil der halt nicht schwanger ist. Aber ja, machen wir mal eine separate Folge zu.
Das wird ein spannendes Thema, habe ich das Gefühl. Wie gehst du denn damit um, wenn du krank bist?
Also ich kann ja nur noch mal betonen, ich bin nie krank.
Niemals.
Ich bin zum Glück sehr selten krank. Ich habe vielleicht einmal im Jahr irgendwie so eine leichte Erkältung. Und jetzt, wo ich selbstständig bin, ist das sogar noch so, dass ich auch sehr darauf bedacht bin, dass ich nicht ausfalle. Mhm. Weil man einfach weiß, wenn du nicht arbeitest, dann staut sich jede Menge Arbeit an. Und ich hasse es auch einfach, krank zu sein. Ich könnte das auch nicht.
Ich glaube, keiner mag das, krank zu sein.
Wenn es gar nicht geht, wenn man wirklich hohes Fieber hat oder schlimme Kopfschmerzen und nicht kann, dann sollte man auch als Arzt, glaube ich, mal kurz sich erholen und gesund werden. Und ansonsten bin ich immer einfach mit Maske arbeiten gegangen.
Hm. Ja, das erkenne ich auch zurück. Also als ich in der Weiterbildung war, war ich ein paar Mal krank, weil ich starke Migräneanfälle hatte. Und auch Erkältung so. Und ich habe gemerkt, dass wenn man angestellt ist, hat man doch schneller die Neigung zu sagen, man bleibt dann da mal einen Tag zu Hause. Obwohl man dann auch eine Sprechstunde hatte, aber man wusste ja, okay, es wird irgendwie übernommen. Seitdem ich selbstständig bin, wurde ich zweimal von meiner Mutter nach Hause geschickt. Ich bin dann arbeiten gekommen und sie hat dann gesehen, dass es mir wirklich nicht gut ging und hat gesagt, du gehst jetzt nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gefahren, weil meine Mama mich nach Hause geschickt hat. Aber sonst bin ich auch so Ibu rein, Maske aufziehen. Genau, Ibu rein, Maske aufziehen, wenn man Rücken im Rücken hat, Dehnübungen oder sonst was, was man eigentlich auch den Leuten erzählt. Und weiterarbeiten, das ist halt wirklich, wenn man selbstständig ist, ist man selbst unständig. Ja, das ist, man ist halt manchmal dann kein guter Patient, weil man einfach denkt, man kann jetzt nicht ausfallen. Und dann habe ich auch meinen Opa noch in den Ohren, die Patienten wollen nicht hören, dass man krank ist. Und dann arbeitet man halt auch über die Grenzen hinweg.
Ja. Ich muss gerade an eine lustige Geschichte denken. Und zwar, da hatte ich eine Kehlkopfentzündung und hatte einfach überhaupt keine Stimme mehr und konnte nicht sprechen, aber ansonsten war ich relativ fit und hatte dann eine von unseren MFAs neben mir sitzen, die dann immer gedolmetscht hat.
Sehr cool. Ja, man wird dann kreativ, ne?
Ja, es hat auch gut geklappt. Ich habe das dann immer so geschrieben, quasi auf dem Rechner, und sie hat es dann vorgelesen.
Sehr gut. Ja, das dauert alles etwas länger, aber man ist da und die Leute hören dann auch wahrscheinlich, weshalb es alles länger dauert.
Und manchmal, wenn dann Infektionssprechstunde ist und die merken, oh, der Arzt ist eigentlich gerade kränker als ich, dann hatte ich schon mal so ein paar so verschämte Blicke, dass die Leute sich gedacht haben, die Ärztin sieht gerade irgendwie kränker aus. Aber ja, das ist aber, glaube ich, auch, wir schreiben halt auch Leute krank, die, wenn sie selbstständig wären, wahrscheinlich auch arbeiten gehen würden.
Ja, mein Lieblingsspruch ist dann, wenn man selbst dann nicht so fit aussieht. Sie sehen aber auch nicht fit aus. Haben Sie denn einen Hausarzt? Oder Sie müssten mal zum Arzt gehen.
Hast du einen Hausarzt oder bist du dein eigener Hausarzt?
Viele Sachen mache ich selbst. Also, dass ich selbst zur Apotheke gehe, mir meine Antibiotika hole oder meine Schmerzmittel hole. Mit Ibu geht das ja. Und manchmal frage ich meine Mutter, ob die mal irgendwie mit drauf gucken kann. Weil man ja oft selbst einen Tunnelblick hat. Das ist, wenn man sich selbst behandeln möchte, geht es häufig schief, sage ich. Und wenn es dann wirklich andere Sachen sind, dann gehe ich doch relativ schnell zum Facharzt. Nicht, weil ich nicht denke, dass es ein Hausarzt machen könnte, sondern weil ich die Sachen, die der Hausarzt macht, meistens schon selbst gemacht habe.
Genau.
Und dass ich dann zum Facharzt gehe. Aber vorher rede ich einmal mit Freunden oder mit meiner Mutter und sage, kann ich noch irgendwas selbst machen? Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich zum Facharzt, weil ich einfach dann selbst schon ein Hausarzt war, so ungefähr.
Ja.
Wie war es bei dir? Hast du einen Hausarzt, wenn ich dich fragen darf?
Ja, ich habe eigentlich auch nur mich selber als,
ja
und natürlich meinen Kollegen oder meine Kollegin, die ich ja auch immer fragen kann, wenn irgendwas ist. Und ansonsten, ja, was macht man? Man geht zur Vorsorge, ne?
Genau.
Ganz regulär zu den Kollegen, die eben die Vorsorgeuntersuchungen machen. Aber so einen klassischen Check-up oder sowas habe ich jetzt persönlich auch noch nie gemacht.
Nee.
Ne? Also wir sind jetzt gerade so in dem Alter, wo es auch überhaupt erst angeboten wird von der Kasse. Und ja, man kann selber ganz gut einschätzen, ist das denn jetzt so wichtig oder ist das nicht wichtig?
Ja, also es ist schon so, dass ich mal Blut abgenommen habe und geguckt, ob da alles okay ist. Die MFAs oder die Auszubildenden, die müssen ja mal üben, Blutdruck zu messen. Das machen die bei mir zum Beispiel.
Genau, oder impfen, oder das kann man auch über die eigene Praxis machen. Da freuen sich die immer, wenn sie einen mal ärgern können mit der Nadel.
Obwohl, meine Damen mögen das bei mir nicht, weil ich habe so die Tendenzen, bei Blutabnahmen umzukippen.
Oh.
Ich bin da so ein Weichei.
Dann musst du dich vorher immer hinlegen.
Genau, das machen wir dann auch. Aber deshalb bin ich jetzt nicht die übe Person schlechthin.
Ja, aber würdest du denn, wenn du jetzt selber ein medizinisches Problem hast, wo du sagst, hey, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, damit muss ich jetzt doch nochmal mit jemandem fachlich darüber reden, das würdest du dann auch machen, ne?
Ja, voll. Weil ich glaube wirklich, dass man genauso wie man bei Familien und Freunden sehr subjektiv behandelt, oder nicht sehr, aber subjektiv behandelt, sich selbst auch sehr subjektiv behandelt, vielleicht sogar noch subjektiver und nicht klar denkt und
ja, vielleicht auch einfach banalisiert, ne?
Genau, weil man sagt, so schlimm ist das schon nicht. Und ich glaube, dann ist es schon sinnvoll, zu einem objektiven Arzt zu gehen. Und das ist dann halt einfach jemand anders.
Ja.
Und es ist, hat ja auch eine Komponente, viele Krankenkassen übernehmen nicht das, was man sich selbst aufschreibt und selbst holt.
Ja,
und
das stimmt.
Wenn es dann wirklich zu klasse, also regelmäßigen Kontrollen, wenn man eine chronische Krankheit haben sollte oder sowas, dann muss man ja schon einen anderen Arzt haben, der einen anderen Familiennamen hat. Also auch Eltern oder Brüder geht nicht, weil man dann das sich nicht zurückerstattet bekommt.
Wobei das nicht immer so ist, ne? Das ist ja sehr divers.
Ja, bei meiner Krankenkasse ist das jetzt so.
Gut, na, das heißt, man kann also schon sagen, um diese Frage zu beantworten, was macht man, wenn man selber mal was Medizinisches hat? Häufig macht man erstmal nicht viel. Man behandelt sich
Patient
selber.
Sein.
Vieles können wir sicherlich auch sehr gut einschätzen und wissen, was sind Banalitäten und womit kann man auch einfach dann mal zum Beispiel weiterarbeiten oder einfach mal abwarten. Aber man sollte sich selber den Gefallen tun, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann sollte man sich auch kollegiale Hilfe holen.
Genau. Und sich dann objektiv untersuchen lassen.
Korrekt.
Okay. Das war eine kurze Folge diesmal, ne?
Aber eine lustige.
Aber eine lustige. Aus der Hüfte geschossen hier.
Ja, genau. Was war denn bei dir noch so los?
Du hattest ja schon mal erzählt, dass dein Sono-Gerät kaputt gegangen ist.
Ja.
Und diesmal hat uns das losgezogen und unser Sono-Gerät ist kaputt gegangen. Und wir haben jetzt immer das gleiche Problem. Teure Geräte, Stress, Patienten, die du umorganisieren musst, die du irgendwie an andere Praxen durch, also wegkriegen, weil bei uns tut sich gar nichts mehr. Also wenn wir das Gerät anmachen, dann brummt es, dass es Strom hat, aber es entsteht so gar kein Bild und auch neue Bildschirme und sowas hat es leider nicht gefixt. Also wir sind gerade sonofrei und das ist wirklich pain in the ass auf gut Deutsch oder auf Englisch.
Ja, das ist richtig blöd.
Es ist
und da muss man ja auch schnell irgendwie einen Ersatz finden.
Ja,
ne?
Das Ding ist, ich fühle mich auch nicht gut aufgeklärt, was ist jetzt ein gutes Sono-Gerät, was brauche ich, wie erkenne ich, dass es ein gutes Sono-Gerät ist, solche Sachen. Das ist nicht mein Steckenpferd. Und dann muss man den Verkäufern vertrauen. Und Verkäufern vertrauen finde ich immer schwierig, weil die wollen ja was verdienen. Und
ja.
Das macht es dann auch so unfassbar. Also wirklich fassbar, also nicht, dass es unfassbar glaubwürdig ist, sondern einfach, krieg's nicht zu packen, das Thema. Und das kostet viel Energien und viel Nerven, vor allem am Wochenende dann auch YouTube-Videos hören, wo dann Sono-Geräte verglichen werden und was muss die KV, also die KV muss es ja auch zulassen, dass es akzeptiert wird von der Zulassung,
genau.
Und dass man es bezahlen kann. Und dann auch durchrechnen, was kann man sich leisten, vor allem wenn dann jetzt noch das Computer-Update vor der Tür steht, von Windows 10 auf Windows 11. Das sind alles so Faktoren, die mitspielen. Liest man, kauft man, mietet man? Das sind ja alles so Sachen, die man dann durchrechnen muss.
Ja,
und das kostet Energie und Nerven.
Und dann kommt natürlich einer in die Akutsprechstunde mit schlimmen Bauchschmerzen. Ja, kannst du nicht schallen, ne? Oder Verdacht auf Nierenstau, da musst du die Leute irgendwo weiter organisieren.
Genau. Dann versuchen, Kollegen zu fragen, ob die spontan einspringen können oder so.
Und ist das denn eigentlich so, dass man dann auch irgendwie ein Ersatzgerät gestellt kriegt von der
Das Gerät ist so alt, dass wir das jetzt so weit nicht bekommen.
Ja, okay.
Das ist
aber wenn ihr jetzt ein neues kaufen würdet und das würde kaputt gehen, dann würdet ihr bis zur Reparatur einen Ersatz bekommen.
Ja,
zum Beispiel.
Wenn man es liest vor allem, denkt, ne? Wenn man kauft, dann ist das ein bisschen dein eigenes Problem. Aber wenn man es liest, dann hat man dann Anspruch auf Ersatz in der Zeit. So habe ich das missverstanden.
Oh je.
Ja, was hat dich denn die letzten 2 Wochen bewegt?
Zwei Dinge. Und das eine ist, das kann man relativ kurz erzählen, es gibt wieder ein bisschen ich kann es eigentlich nur auch als Pain in the Ass beschreiben, sowohl für Ärzte als auch für die Pfleger und Pflegerinnen in den Seniorenpflegeeinrichtungen. Und zwar wurde jetzt von einem Träger unserer Heime beschlossen, dass auch für alle Handlungen, die am Patienten vorgenommen werden, sei es nun Blutdruck messen oder das Aufkleben eines Hautpflasters, dass dafür immer eine ärztliche Verordnung vorliegen muss. Ansonsten dürfen die das nicht.
Das ist so albern. Das ist einfach nur reine Bürokratie. Da bräuchten wir eigentlich jetzt den lilanen Krokodilstempel.
Absolut. Ich hatte da nämlich auf einmal so eine 3 Seiten DIN A4 Blatt auf meinem Schreibtisch liegen, wo drauf stand von einer der Kolleginnen aus der Pflege, die darauf geschrieben hat, ja, für Patienten A bis Z brauche ich jetzt bitte die Anordnungen für in ungefähr für jeden Patienten 3 verschiedene Sachen. Und dann habe ich die angerufen und dann sagte sie, ja, das ist jetzt so Vorschrift, die können auch nichts dafür, wir müssen das so machen, ansonsten dürfen wir das an den Patienten alles nicht mehr tun.
Und da vielleicht muss man dazu sagen, das ist die Erstverordnung gilt 4 Wochen und danach muss man das alle quartalsweise, soweit ich mich richtig in Erinnerung habe, wiederholen. Das ist jetzt nicht so, dass man es einmal macht und dann ist gut, sondern das ist eine wiederkehrende Aufgabe.
Ja, und dann kommt es aber auch noch darauf an, was das für eine Einrichtung ist. Wenn das eine stationäre Pflege ist, muss man ja eigentlich diese Verordnung für die häusliche Krankenpflege nicht ausstellen. Die musst du ja nur für zum Beispiel so WGs ausstellen, wo formell keine stationäre Pflege ist. Und das heißt, in dem Fall musste ich jetzt für jeden Patient einen Attest in Anführungszeichen schreiben, wo dann drauf stand, sie dürfen das und das und das mit dem Patienten machen.
Und eigentlich musst du dafür Geld nehmen, ne?
Ja, weil es
keine Gelegenheitsarbeit ist.
Ich krieg dafür nichts. Aber das sind doch alles Sachen, die diese Menschen, die in der Pflege arbeiten, die dürfen und die in ihrer Ausbildung gelernt haben und die können.
Dann nimmst du Kompetenzen weg von den Leuten, die es gelernt haben und sagen, ja, die Kompetenzen können sie nicht mehr machen, obwohl die kompetent sind in dem Bereich. Also das ist, um sich abzusichern, das ist einfach nur, um sich rechtlich abzusichern.
Am besten fand ich die Dauerverordnung für Patienten, die sich dann irgendwie was aufratschen, dass sie denen dann ein Pflaster da drauf kleben dürfen.
Das ist doch, also wo kommen wir in Deutschland hin? Jetzt mal wirklich, ich weiß, das ist so ein Stammtischsatz, wo alle sich drüber aufregen, aber das ist doch wirklich reinste Bürokratie, das ist Arbeit für die Pflege, das ist Arbeit für den Arzt, die keinen Nutzen hat, die wirklich auch total unpraktikabel ist, die realitätsfern ist.
Die hat einen Negativnutzen, die bewirkt, dass die Pflege weniger Zeit am Patienten verbringt.
Und auch immer vorsichtiger wird, Sachen selbst zu entscheiden, was mehr Arbeit, mehr Arztkontakte. Also es macht einfach keinen Sinn.
Ja, bitte Schluss damit. Die armen Pfleger und Pflegerinnen.
Das tut meinem Blutdruck
und
nicht gut.
Und die armen Ärzte.
Das tut unserem Blutdruck nicht gut.
Ich schreibe dir eine Dauerverordnung.
Genau.
Ja, also das war so ein Thema, was los war. Und das andere kann ich ja in der nächsten Folge erzählen.
Oh, das nennt man Cliffhanger, ne?
Hahaha.
Aber aufschreiben, sonst vergessen wir es.
Ja, das stimmt.
Okay, hast du was Neues aus der Hausarztpraxis?
Oh ja, ich habe eine Sache. Und zwar, das ist zwar zum Glück noch nicht so oft vorgekommen, aber es war doch schon mal so, dass meine MFA auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Patient XY hat gesagt, er darf dieses Medikament oder sie darf dieses Medikament verordnet haben, du hättest das so gesagt, zum Beispiel. Oder er oder sie darf diesen oder jenen Termin mit Untersuchung haben, weil du hättest das so gesagt. Und das waren dann Fälle, wo ich tatsächlich da überhaupt gar nichts zu gesagt habe und das auch mir nicht bewusst war. Und da war ich sehr dankbar, dass meine MFA das einmal kritisch hinterfragt haben und mich das erstmal gefragt haben, anstelle dann einfach zu sagen, ja, okay, dann wird das wohl so sein, dann schreiben wir das aufs Rezept. Denn bei uns ist es schon so, wenn ich oder meine Kollegen Dinge mit Patienten planen, dann hinterlegen wir das immer in der Patientenakte, dass dann zum Beispiel da steht, dieser Patient oder diese Patientin wird nochmal kommen mit der Bitte um ein neues Rezept für dieses oder jenes Medikament, dann ist das okay. Sowas sollte man auf jeden Fall lassen. Das ist einfach A, nicht gut und B, kann man das, wenn man das gerne hätte, ja auch einfach offen mit dem Praxispersonal besprechen. Nicht alle Dinge werden von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt, aber wenn man sich eben mal ein großes Labor wünscht, dann ist das auch in der Regel machbar, dann zahlt man es halt selber, wenn es medizinisch nicht indiziert ist und da wird man auch nicht arm bei.
Nee, nicht beim Hausarzt.
Es kommt natürlich immer drauf an, was man will.
Wenn man das komplette Labor für 2.300 € haben möchte, geht das natürlich auch.
Das zu dem Punkt, das bitte nicht in der Arztpraxis machen, denn das bringt einfach nichts.
Nee, das Team redet untereinander.
Dann schreibt uns doch mal bei Feedback an dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder folgt uns auf unserem Instagram-Kanal. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.